Meine liebe Elfriede, zu deinem neuen Lebensschritt wünsche ich dir und deinem lieben Bräutigam alles Gute und Schöne, vor allem Gottes reichen Segen. Ich kann mir gut vorstellen, wie es deinen lieben Eltern schwer wird, dich zu verlieren. Aber man muss verlieren, um zu gewinnen. Sie werden nun wieder einen weiteren Sohn bekommen, der dich liebt, der sie liebt und achtet. Und dein Bräutigam wird dagegen sehr feine Schwiegereltern erhalten. Das war der Anfang eines Briefes, den meine Oma zu ihrer Verlobung im November 1954 bekommen hat. Man muss verlieren, um zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob die Schreiberin da eine biblische Wahrheit zitiert hat oder einfach aus ihrer Lebenserfahrung herausgeschrieben hat. Als Mutter einer ebenso verlobten Tochter wusste sie jedenfalls, wovon sie spricht. Und im Laufe ihres Lebens hat sie wahrscheinlich auch festgestellt, dass sich das Leben ständig verändert und es immer wieder gilt, Vertrautes oder Liebgewonnenes loszulassen. Der Bibeltext, an den der Satz erinnert, spricht aber nicht von dieser alltäglichen Erfahrung, wobei ich denke, dass er dabei auch sehr behilflich sein kann. Ich lese aus Markus 8 die Verse 34 bis 38. Dann rief Jesus seinen Jünger und die Menge zu sich und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen und wegen der guten Botschaft verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? Denn wer in dieser von Gott abgefallenen, sündigen Welt nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er begleitet von den heiligen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommt. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Mich hat dieser Text immer unter Druck gesetzt. Wie sollte ich es denn schaffen, alles aufzugeben? Was würde Gott vielleicht von mir verlangen? Wohin wollte er mich schicken? Verspottet und verfolgt werden, weil ich an Jesus glaube? Würde ich das schaffen? Vielleicht sogar sterben? Was wäre denn, wenn es dazu käme? Auf welcher Seite würde ich denn dann stehen? Ich habe den Text immer so mit Leistungsdruck im Hintergrund gelesen und hatte das Gefühl, ich schaffe das nie. Ich bin einfach nicht gut genug. Aber dann sagt die Bibel doch auch so viel darüber, dass ich eigentlich nichts aus eigener Kraft schaffen kann. Sie spricht von Gnade und Barmherzigkeit, davon, dass Jesus alles für uns vollbracht hat, dass er uns entlasten will, Friede und Freude bringen. Also kann es ja irgendwie auch wieder nicht sein, dass es auf meine Leistung ankommt. Irgendwie habe ich das alles nicht so richtig zusammengebracht, aber ich habe einfach damit gelebt. Ich hatte meine Theologie, mein Gottesbild und ich habe wenig hinterfragt, bis ich irgendwann überhaupt nicht mehr so sicher war. Damit wurde ein Prozess in Gang gesetzt, in dem ich eigentlich auch immer noch stecke. Und erst in den letzten Monaten habe ich wirklich meinen Frieden mit diesem Text gefunden. In einer der krassesten Zeiten meines Lebens stieß Gott mich immer wieder auf ausgerechnet einen Bibeltext, den ich mit einem eher unguten Gefühl las. In einer Zeit, in der ich sowieso innerlich und äußerlich unter Druck war. Ich war und bin es immer noch in einem Erschöpfungszustand. Und wenn du plötzlich dich auf deine Fähigkeiten und Eigenschaften, die vielleicht auf die du stolz warst und auf die du dich verlassen hast, wenn das nicht mehr funktioniert, ist das allein schon ziemlich krass. Kleines Beispiel, ich bin ein absolut zuverlässiger Mensch, absolut in Klammern. Das war so meine Meinung, darauf war ich auch stolz. Termine habe ich mir zwar aufgeschrieben, war aber eigentlich nicht nötig, weil die waren hier drin und ich war dann da, wo ich sein musste, bis ich eben in dieser Zeit plötzlich und unerwartet einen Termin vergessen habe. Und das gehört eher zu den Kleinigkeiten, aber auch damit habe ich irgendwo zu kämpfen gehabt, weil das war mir in meinem ganzen Leben noch nie passiert. Das als kleines Beispiel. Eigentlich hat ja nur noch wenig wirklich gut funktioniert bei mir. Und vieles, was normal war, fiel mir plötzlich schwer oder ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Ja, und in dieser Zeit starb mein Schwiegervater plötzlich. Ich nehme an, einige von euch haben das mitbekommen oder haben es auch hier gehört, durch einen Treppensturz. Und ja, das brachte dazu auch noch einige Umbrüche mit sich, die auch nicht so einfach waren. Meine Oma, an die am Anfang der Brief gerichtet war, ist gestorben. Und schließlich wurde bei meiner Schwiegermutter auch noch eine fortgeschrittene Krebserkrankung diagnostiziert. Und ja, zwischendurch kamen immer wieder Herausforderungen und Probleme, die auch Kraft gekostet haben. Und dann war da Gott, der mir ständig diesen Text vor die Füße geworfen hat, der für mich ja auch einen gewissen Druck erzeugt hat. Und ich habe erst gedacht, was soll das hier eigentlich? Aber so nach und nach wurde mir klar, in diesem Text liegt der Schlüssel für den Umgang mit meiner Situation. Und der will mich gar nicht unter Druck setzen, sondern der will mich befreien. Es geht gar nicht darum, dass ich irgendetwas tue. Es geht darum, dass ich etwas lasse. Jesus spricht hier nämlich von nichts anderem als dem Loslassen. Und ich glaube, dass Jesus hier gar nicht in erster Linie allen vor Augen führen möchte, wie beschwerlich die Nachfolge ist und was sie kostet. Auch wenn der Gedanke hier natürlich mitschwingt, meint der Weg, den Jesus geht und auf den er uns auch einlädt, das ist kein gerader, fein geebneter Pfad. Der ist steinig, zuweilen schwer und anstrengend. Aber der entscheidende Punkt hier ist eben ein anderer. Vor unserem Abschnitt lesen wir von Petrus' Bekenntnis, dass Jesus der Messias ist. Das ist sozusagen der Auftakt, dass Jesus konkreter wird, worin sein Auftrag liegt. Und die allgemeine Messias-Vorstellung zu der Zeit war politisch geprägt. Und Jesus macht hier dann sofort deutlich, das ist aber nicht mein Weg, den ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellt. Er wird keine Revolution in Gang bringen, die Macht übernehmen und als irdischer König regieren. Sein Weg führt in den Tod. Den Hinweis, den er gibt auf die Auferstehung, werden die Jünger zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht verstanden haben. Und die Vorstellung, dass die führenden Juden Jesus ablehnen würden, das hörte sich dann für Petrus ja eher so an, als ob er sich getäuscht hätte und Jesus doch nicht der Messias ist. Und deshalb reagiert er auch äußerst ablehnend auf diese Idee. Und Jesus reagiert dann ziemlich scharf. In Markus 8,33, also dem Vers vor unserem Text, heißt es, doch Jesus drehte sich um, sah die anderen Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Geh mir aus den Augen, du Satan. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Das klingt ganz schön krass. Was Jesus hier meint ist, er sieht in Petrus Widerstand die Versuchung des Satans. Der möchte Petrus benutzen, um Jesus von seinem Weg abzubringen. Und deshalb reagiert Jesus so. Jesus hatte sich also gerade mit Petrus auseinandergesetzt, der ein Riesenproblem mit Jesus' Lebensplan hatte. Und Jesus macht ganz klar, dass es hier zwei mögliche Sichtweisen gibt. Einmal die irdisch-menschliche und einmal die göttliche. Und dann erläutert er die göttliche Sichtweise, die aus menschlicher Sicht, wie die Sandra das am Anfang schon gesagt hat, irgendwie ein bisschen unsinnig klingt. Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Was Jesus hier als die Voraussetzung für die Nachfolge nennt, das ist sein eigener Weg. So wie er nur das tut, was er den Vater tun sieht, So sollen auch seine Jünger ihn nachahmen. Das Ziel ihrer Nachfolge ist ja schließlich, dass sie ihm immer ähnlicher werden. Jesus verlangt nichts von ihnen, was er nicht selbst getan hätte. Er hat sich selbst sein Leben gegeben für uns. Und er ist den Weg bis zum Ende gegangen, auch wenn es weh tat. Das hat er geschafft, weil er allein von Gott, seinem Vater, abhängig war und nur auf dessen Willen ausgerichtet war. Weil er wusste, dass er so viel mehr gewinnen würde, wenn er sein Leben verlor. Was hätte es denn genützt, wenn er das Angebot Satans angenommen hätte, schnell an Besitz und Macht zu kommen? Er hätte die ganze Welt gewonnen, aber dafür alles andere verloren. Die Gemeinschaft mit seinem Vater, die Menschen, die er so sehr liebte, das ewige Leben in einer neuen, vollkommenen Welt. Alles, was durch den Sündenfall zerbrochen war, hätte nicht mehr heil werden können. Er ist den schweren Weg zu Macht und Herrlichkeit gegangen. Damit hat er aber alles gewonnen. So viel mehr als durch den leichten Weg. Und das, obwohl es ihn einiges gekostet hat. Seit dem Sündenfall ist uns Menschen was in die Wiege gelegt, das die ganze Ausrichtung unseres Lebens prägt. Und das nennt sich Egoismus. Und das steht in absolutem Widerspruch zu Gott und seinem Wesen. Er ist Liebe und Gemeinschaft. Sicherlich ist die Nachfolge Jesu radikal. Am Anfang dieses Weges entsteht eine Entscheidung. Entweder oder. Ein bisschen Jesus, das gibt's nicht. Ganz oder gar nicht. Und dazu gehört ganz grundlegend Loslassen. Deine bisherige, selbstzentrierte Lebenseinstellung und alles, was nicht zum Wesen Gottes passt. Die Kontrolle abgeben und Jesus die Führung überlassen. Das ist nicht so einfach. Das kann auch wirklich schmerzhaft sein, wenn vielleicht in dir alles schreit, dass du die Sache selbst in der Hand haben willst, weil Kontrollverlust dir unsagbare Angst einjagt. Und das Ganze ist auch keine einmalige Sache. Lukas hat dem Satz, sein Kreuz auf sich nehmen, ein täglich hinzugefügt. Die Entscheidung, Jesus zu folgen, gerechtfertigt werden, das ist eine einmalige Sache. Aber der Weg der Heiligung, auf den Jesus uns führt, das ist eine tägliche Herausforderung. Es gilt immer wieder bewusst loszulassen. Das kann ein Kampf sein, eigene Wünsche aufzugeben und nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Deshalb müssen wir uns täglich bewusst auf Jesus ausrichten. Jesus wusste, dass diese Einladung, ihm zu folgen, erstmal schwierig klingt und uns herausfordert. Deshalb betont er, dass das, was zunächst wie ein Verlust aussieht, ein großer Gewinn ist. Es geht um ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und das ist viel mehr wert als das, was die Welt zu bieten hat. Denn nichts ist von Dauer. Am Ende wird alles verrotten. Und wenn du dein Leben an die Werte und Reichtümer dieser Welt verloren hast, kannst du dich selbst nicht retten. Du hast rein gar nichts zu bieten. Was oder wem du in dieser Welt auch nachjagst, nichts und niemand kann die Erfüllung bringen, nach der du suchst. Allein Jesus ist der Weg zum Vater, der dich heilt, der dich ganz macht. Und einen anderen Weg gibt es nicht. Der Gewinn, der die Nachfolger erwartet, liegt in der Ewigkeit. Erst dann werden wir vollständig heil sein. Erst dann unsere Freude vollkommen. Aber wir lesen beispielsweise in Philipper 4, Vers 7, und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Wie bei allen Verheißungen gilt auch hier das noch nicht und schon jetzt. Alles, was Jesus uns schenken möchte, wird erst in Gottes neuer Welt vollkommen sein. Aber schon jetzt erfahren wir seine guten Gaben und geistliche Früchte können wachsen. Bevor wir uns noch mal ein bisschen anschauen, was das praktisch bedeutet, noch was zu dem letzten Vers, Vers 38. Denn wer in dieser von Gott abgefallenen sündigen Welt nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er begleitet von den heiligen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommt. Das klingt ja auch wieder ein bisschen bedrohlich. Wer versagt, fliegt raus. Aber so ist es nicht. Gott hat unser Versagen eingeplant. Er weiß, dass wir schwach sind und dass wir es eben nicht immer schaffen, unsere Angst zu besiegen, den inneren Schweinehund zu überwinden und der Versuchung zu widerstehen. Jesus weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, der Versuchung zu widerstehen oder der Angst vor einem schweren Weg zu trotzen. Vater und Sohn sind voller Liebe, gnädig und barmherzig. Wenn du versagst, dann stehen sie mit offenen Armen da, warten darauf, dass du den Blick von dir selbst wieder auf sie richtest und dann helfen sie dir auch wieder auf den Weg zurück, den sie für dich vorgesehen haben. Du musst den Weg nicht alleine gehen. Durch den Heiligen Geist wohnt Jesus in deinem Herzen und er zieht nicht gleich aus, wenn du mal einen Fehler machst. Petrus hat getan, wovor Jesus warnt. Er hat sogar dreimal gesagt, dass er Jesus nicht kennt. Trotzdem hat Jesus an seinem Auftrag für Petrus festgehalten. Hier geht es auch wieder um eine grundsätzliche Tatsache. Auf welcher Seite stehst du? Es geht nicht darum, dass du vielleicht mal verheimlicht hast, dass du Christ bist. Du musst auch nicht permanent mit einem Bibelversplakat rumlaufen. Entscheidend ist, wer dein Leben bestimmt, nach welchen Werten du lebst und ob du auf Gottes Ziel zusteuerst. Gott vergibt gerne und er wird keinen wegschicken, der bereit ist, umzukehren. Wenn du also versagst und darunter leidest, dann denke ich, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Denn es deutet wohl darauf hin, dass du eigentlich ein anderes Ziel verfolgst. Paulus beschreibt in Kolosser 3 das Leben als neuer Mensch. Und er beginnt seine Ausführungen: Wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Hier sieht man auch nochmal, dass die Ausrichtung entscheidend ist. Aber vor allen Dingen zeigt sich, die Bekehrung ist nur der Anfang. Sie müssen sich nach wie vor ausrichten, immer wieder neu. Und auch alle Aufforderungen von Paulus danach zeigen, dass es hier um einen Prozess geht. Richtet euch auf Jesus aus, lasst los und nehmt an. Das ist so ungefähr das Prinzip. In Kolosser 3, Vers 9 bis 10 lesen wir dann zum Beispiel: Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer schon in euch sieht. Ja, also es geht, hört auf, euch zu belügen. Das sagt Paulus zu Menschen, die schon Christen sind und nicht zu denen, die es noch werden sollen oder so. Deswegen, wir sind noch nicht perfekt, wir werden es irgendwann. Also wünsche ich mir für mich und für euch, dass wir einfach nicht in Panik verfallen, wenn was schief geht, sondern dass wir einfach immer wieder den Blick zu Gott zurückfinden. Wenn wir uns noch mal ein bisschen genauer ansehen, was wir alles konkret loslassen müssen oder auch können, sehen wir auch den Segen, der darin liegt, schon jetzt. Sich selbst loszulassen, das bedeutet nicht, dass du keine Persönlichkeit mehr haben darfst. Gott hat uns verschieden gemacht und gewollt. Jeder ist wertvoll und wunderbar, so wie er ist, mit seinen individuellen Eigenschaften und Gaben. Es bedeutet, Selbstverwirklichung oder Selbstdarstellung loszulassen. Es gehört ja zu den menschlichen Grundbedürfnissen, wertvoll und bedeutsam zu sein. Wenn du die Selbstverwirklichung loslässt, heißt das nicht, dass du niemals Wert und Bedeutung bekommen wirst. Es bedeutet nur, dass du nicht selbst dafür sorgen musst. Du stehst nicht unter dem Druck, musst dich nicht abrackern für eine Karriere, die hinterher sowieso in der Versenkung verschwindet. Du musst auch nicht das aktuelle Schönheitsideal erfüllen, die angesagtesten Sachen besitzen. Du brauchst dich nicht um die Anerkennung von irgendjemandem zu bemühen oder die Erwartungen anderer erfüllen. Jesus schenkt dir Wert und Bedeutung für immer. Du kannst sie nicht verlieren. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, heißt das, dass er bestimmt, wo es lang geht. Du musst also die Kontrolle abgeben. Das ist schwer. Wir haben die Sache ja lieber selbst in der Hand. Es gibt dabei nur zwei Probleme. Erstens, wir haben viel weniger unter Kontrolle, als wir glauben. Zweitens, es ist ungemein stressig, wenn man versucht, alles unter Kontrolle zu halten. Da spreche ich auch definitiv aus Erfahrung. Jesus hat im Gegensatz zu mir und zu dir alles unter Kontrolle. Und er führt uns zu einem guten Ziel. Wir können uns voll und ganz auf ihn verlassen. Deshalb, wenn wir die Kontrolle an ihn abgeben, bringt uns das Gelassenheit und Frieden. Du kannst auch die Vergangenheit loslassen mit deinen Fehlern und Verletzungen. Jesus schenkt dir Vergebung und Heilung. Das bewahrt dich vor Zorn, Verbitterung und Unversöhnlichkeit. Genauso kannst du die Zukunft loslassen. Oft sind damit Unsicherheit oder Sorgen verbunden. Gott hat die Zukunft in seiner Hand und er meint es gut mit dir. Leg sie in seine Hände. Lebe mit ihm im Hier und Jetzt. So kannst du viel bewusster genießen und dich auf die Aufgaben konzentrieren, die jetzt gerade dran sind. Zwischen Vergangenheit und Zukunft, da liegen irgendwie so die verpassten Gelegenheiten. Wünsche und Ideen, die du nicht realisieren konntest und von denen du weißt, dass es auch nicht mehr passieren wird. Bring sie Jesus, deine Enttäuschung und deine Trauer darüber. Lass dich nicht runterziehen von dem, was du nicht hast, sondern schau auf das, was Gott dir schenkt. Und vertrau darauf, dass er einen guten Plan für dein Leben hat, auch wenn nicht jeder Wunsch erfüllt wird. Und er möchte, kann und wird dich gebrauchen, obwohl oder vielleicht auch gerade weil du hier und da falsch abgebogen bist. Vielleicht spürst du auch, dass Jesus dich auf einen Weg führt, wo du etwas loslassen musst, was nicht grundsätzlich schlecht ist oder nicht zum Willen Gottes passt. Sagen wir Besitz, Wohnort, Arbeitsstelle, Wünsche, Pläne. Dann sei gewiss, dass du vielleicht etwas verlierst, das dir wertvoll ist oder Freude macht, dass du aber mit Sicherheit etwas gewinnen wirst. Du folgst damit dem Beispiel Jesu. Er hat die Herrlichkeit seines Vaters verlassen und damit konnte er definitiv nicht gewinnen. Aber langfristig war es ein Gewinn für ihn und für uns. Das ist nachzulesen in Philipper 2. Das alles war jetzt nur beispielhaft und euch fällt bestimmt noch mehr ein oder ihr findet Sachen, die für euch persönlich wichtig sind. Ihr könnt auch mal in Kolosser 3 oder Galater 5 nachlesen, da finden sich auch noch ein paar Ideen und wahrscheinlich im ganzen Rest der Bibel auch. Loslassen gehört zum Leben dazu. Wie wir das am Anfang in dem Brief gehört haben, ständig verändert sich was. Wir müssen Lebensphasen, Menschen oder Dinge loslassen. Auch dieses Loslassen können wir loslassen. Mit Blick auf Jesus und die Ewigkeit ist das leichter zu bewältigen. Das Leben, das wir haben und nicht verlieren können, ist Jesus selbst in uns. Und er hilft uns. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft schaffen. Nicht immer muss aber ein Gewinn direkt erkennbar sein, wenn wir im Leben etwas verlieren. Knapp 10 Jahre nach der Verlobung verlor meine Oma ihren Ehemann durch einen Unfall. 3 Kinder im Alter von 8, 4 und 2,5 Jahren verloren ihren Vater. Dieser Verlust hat zwar längerfristig, als die Kinder erwachsen waren, 2 Familien zusammengeführt und das ist sicherlich eine positive Entwicklung. Aber kann man das als Gewinn sehen? Sprich, ist das irgendwie besser als alles andere, was sonst hätte werden können? Oder liegt in den Ereignissen irgendein persönliches Wachstumspotenzial, das einen weitreichenden Nutzen haben könnte? Wiegt das den Schmerz und die negativen Folgen auf? Ich denke, das kann niemand sagen. Manchmal gibt es so Momente, wo man irgendwie erkennen kann, ja, ich sehe hier irgendwo einen Gewinn, ich sehe einen Nutzen, ich sehe, dass Gott das hier direkt schon in meinem Leben zum Guten geführt hat. Und ich denke auch, dass Gott immer irgendwas Gutes aus dem größten Mist macht und dass er uns weiterbringt damit. Ein Studienkollege hat, ja, es war so sein Lieblingsspruch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich tue es trotzdem, Gott macht aus Scheiße Dünger. Ja, und das ist so. Aber ob wir immer jeden Verlust in diesem Leben als Gewinn empfinden, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich denke, nicht jeder Verlust, nicht jeder Schmerz in diesem Leben löst sich irgendwann in Wohlgefallen auf. Aber egal, was dir in diesem Leben widerfährt, du hast eine ewige Hoffnung, einen Tröster und Helfer an deiner Seite. Du kannst die Umstände loslassen in seine Hände und darin liegt der Gewinn. Unser ganzes irdisches Leben werden wir ein Stück weit hin und her gerissen sein zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Und dieser Kampf spielt sich hauptsächlich in unseren Gedanken und Gefühlen ab. Und besonders mit den Gefühlen ist das ja so ein Problem, die kann man nicht so einfach ändern. Und deshalb müssen wir irgendwo bei den Gedanken ansetzen, weil die kann man ein bisschen besser verändern. Das braucht zwar auch Zeit und ist manchmal schwierig, aber das ist möglich. Und die Gefühle, die ziehen dann irgendwann auch nach. Je tiefer irgendwas sitzt und je emotionaler das Ganze ist, desto schwieriger ist natürlich auch eine Veränderung. Gewohnheiten, die du über lange Zeit gebildet hast, kannst du nicht mal eben so verändern. All diese Dinge benutzt Satan auch, um uns anzugreifen. Und auch deshalb bedeutet das Loslassen Freiheit. Freiheit von der Macht der Sünde. Und Loslassen beginnt in ganz kleinen Schritten. Wenn beispielsweise deine Kindheit von dem Gefühl bestimmt wurde, dass du nicht gut genug bist, dann kannst du nicht einfach in 10 Sekunden sagen, okay, ist nicht so. Das braucht Zeit. Wenn du gelernt hast, dass Aussehen, Leistung wichtig ist oder Besitz, dann ist das nicht plötzlich einfach so egal. Aber wenn so Gedanken kommen, wo du merkst, das passt nicht zu Gottes Wahrheit oder das ist falsch, das tut mir auch nicht gut, dann kannst du diese Gedanken loslassen oder vorbeiziehen lassen und dich an Gottes Wahrheit festhalten. Es beginnt ganz einfach damit, einzelne schlechte oder falsche Gedanken loszulassen. Und mit der Zeit können sich auch Glaubenssätze, Motivationen und so weiter verändern und du kannst auch das loslassen. Und so verändert dich das immer mehr und die guten göttlichen Eigenschaften werden immer deutlicher zu sehen sein. Gewohnheiten werden zunehmend von Jesus geprägt. Immer mehr Entscheidungen, die du triffst, werden im Einklang mit Gottes Willen sein. Und du wirst immer deutlicher sehen, wo und wie du am Reich Gottes mitbaust. Wenn du so davor stehst, fühlst du dich vielleicht überfordert. Das kann ich gut verstehen. Wo soll ich denn anfangen? Wie soll ich das überhaupt alles schaffen? Wie soll sich denn hier überhaupt jemals irgendwas ändern? Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Und da schließt sich der Kreis. Lass los. Es kommt nicht allein auf dich an. Jesus kennt den Weg. Fang mit einem ersten kleinen Schritt an und suche seine Nähe. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigt, wie es weitergeht und dich ans Ziel bringen wird. Loslassen ist die Grundlage für ein Leben mit Jesus. Es führt uns in die absolute Abhängigkeit von ihm, der uns liebt und es gut mit uns meint. Das ist für uns nicht immer einfach und kann ein innerer Kampf sein. Es ist ja eine tägliche Herausforderung, dran zu bleiben und sich nicht wieder an Dingen, eigenen Zielen, Vorstellungen der Vergangenheit oder Menschen festzuklammern. So vieles ist Teil unserer Identität geworden, dass es wehtut, loszulassen. Aber wir haben eine so viel bessere, neue Identität in Jesus. Und der schmerzhafte Prozess des Loslassens führt dazu, dass wir immer mehr aus dieser Identität heraus leben können und schließlich die ganze Herrlichkeit Gottes erleben werden. Mit vollen Händen vor Gott treten und mit leeren Händen wieder zu gehen, das bedeutet es, die Kontrolle abzugeben, schreibt Beverly Lewis. Man muss verlieren, um zu gewinnen. Das klingt komisch, aber wie Paulus schon sagte, 1. Korinther 1, Vers 18, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Und vor ihm hat Jesaja gesagt, wie wir eben in Jesaja 55 gehört haben, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Deshalb halte ich an Jesus fest und lass alles andere los. Denn dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen.